Ja, meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht den Medien entnommen haben, dass sich in Österreich im Moment wirklich etwas tut in Sachen Klima, Klimabewusstsein, noch nicht Klimaschutz, aber die Schüler und Schülerinnen haben sozusagen den Anstoß aufgegriffen, den eine schwedische Schülerin gegeben hat, die seit Herbst 2018 jeden Freitag streikt und stattdessen vor dem Parlament in Stockholm sitzt und darauf hinweist, dass die Regierung nicht genug tut, um das Klima zu schützen, um ihr eine Zukunft zu ermöglichen, die Aussicht auf eine erfolgreiche Zukunft hat. Und dieser Gedanke, dass man, dass die Schulkinder, die Jugendlichen, muss man eigentlich sagen, die Greta Thunberg ist 15, inzwischen schon 16, das sind ja eigentlich schon junge Erwachsene, in vielen anderen Bereichen anerkennen wir das ohne weiteres, dass die eben sich tatsächlich einsetzen für ihre eigene Zukunft. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und wir haben in letzter Zeit relativ viel Kritik gehört darüber, dass die Jugendlichen das tun. Da muss ich sagen, die Kritik ist berechtigt, dass sie das überhaupt tun müssen. Weil eigentlich hätten wir ja die Verantwortung gehabt, dafür zu sorgen, dass ihre Zukunft gesichert ist. Und nicht wegzuschauen, bis es fraglich ist, dass ihre Zukunft überhaupt gesichert werden kann. Und das bringt mich zum Klimawandel, der, ja, wie ich vor wenigen Tagen eine Diskussion mit dem Präsidenten des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF, dem Herrn Tockner hatte, hat er gesagt, Klimawandel, das Wort mag er nicht, das klingt so milde, so sanft und das ist so gar nicht aufrüttelnd. Er spricht lieber von Erderwärmung. Jetzt spreche ich nicht gern von Erderwärmung, auch nicht von Erderhitzung, weil es eben nicht nur um Wärme geht. Es kann auch um Überschwemmungen gehen, es kann um sehr heftige und kalte Winter gehen. Das heißt, das ist mir zu eng und jetzt haben wir uns geeinigt, vielleicht sollten wir von Klimakrise sprechen. Ich werde versuchen, nicht mehr vom Klimawandel, sondern von der Klimakrise zu sprechen, um vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen dafür, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist. Worum geht es? Wenn wir fossile Energien verwenden, Kohle, Öl und Gas, dann erzeugen wir bei deren Verbrennung, erzeugen wir sowohl Wasserdampf als auch Kohlendioxid. Im Idealfall nur die beiden, in Wirklichkeit ist noch alles mögliche andere dabei, aber jedenfalls Wasserdampf und Kohlendioxid und beides sind sogenannte Treibhausgase. Und weil das Kohlendioxid so eine lange Lebenszeit in der Atmosphäre hat, sammelt es sich in der Atmosphäre an, es ist kumuliert in der Atmosphäre. Und das ist so deutlich, dass die Konzentration, die jetzt über 600.000 Jahre sich immer zwischen 180 und 280 ppm bewegt hat, dass die jetzt schon auf 406 ist. Also wir haben wirklich was verändert. Kann man sagen, 406 ist noch, in 406 von einer Million ist noch immer nicht sehr viel, aber es ist immerhin schon eine Verdoppelung, fast eine Verdoppelung des oberen Randes dessen, was wir in den letzten 600.000 Jahren haben. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, weil es den Strahlungshaushalt verändert. Die Strahlung, die von der Sonne zur Erde kommt, die kurzwellige Strahlung, vor allem das Licht, wird kaum beeinflusst von diesen Treibhausgasen. Aber die Strahlung, die von der Erde hinausgeht, das ist Infrarot, das ist Wärmestrahlung, die wird von diesen Gasen sehr stark absorbiert. Und die Konsequenz ist eben, dass wir gleich viel Strahlung hereinbekommen, aber weniger Strahlung hinausgeht. Und das heißt, es ist mehr Energie im System und die Energie übersetzt sich in Temperatur. Das heißt, es wird aufgrund dieser Ansammlung von Treibhausgasen in der Atmosphäre, wird es wärmer bei uns. Und mit dem Anstieg der Temperatur verändert sich alles andere, was wir unter dem Begriff Wetter verstehen. Es verändern sich die Niederschlagsverhältnisse, sowohl mengenmäßig als auch zu welcher Jahreszeit, wo es regnet, aber auch ob Schnee ist oder Regen ist. Also es verändern sich diese Niederschlagsverhältnisse, es verändert sich natürlich die Luftfeuchte, es verändern sich die Strömungsverhältnisse. Also alles, was Sie unter dem Begriff Wetter zusammenfassen können, verändert sich. Wir können in unserer Atmosphäre nicht eine Größe verändern und glauben, dass alles andere gleich bleibt. Das heißt, das ist dann zusammen der Klimawandel. Und nachdem er inzwischen ein so derartiges Ausmaß erreicht hat, nennen wir ihn halt jetzt Klimakrise. Was ist das Ausmaß? Das klingt auch nach gar nichts. Die Temperatur ist seit vorindustrieller Zeit im globalen Mittel um 1,1 Grad gestiegen. Jetzt klingt das so, als ob das nichts wäre. Also im Laufe des Tages ist die Temperatur mehr gestiegen als 1,1 Grad und jetzt wieder abgekühlt. Aber wir reden eben nicht von einem einzelnen Tag an einem Ort, sondern wir reden von einem globalen Mittel. Und in Wirklichkeit haben eben solche Sachen wie die großen Hungersnöte oder die großen Völkerwanderungen, da waren die Temperaturänderungen viel weniger als das, was wir derzeit beobachten. Das heißt, bei einem Grad global, aber bei einem Grad lokal und zwei Grad lokal hat sich schon Wesentliches getan. Also das sind die großen Völkerwanderungen hängen alle mit solchen Temperaturveränderungen zusammen und die waren nicht stärker als das, was wir derzeit schon beobachtet haben. Wir können jetzt ein bisschen besser damit umgehen. Wir können Lebensmittel von woher bringen, wenn es bei uns gerade keine gibt. Früher waren das Hungersnöte. Also wir können besser umgehen mit der Veränderung, aber dramatisch bleibt sie trotzdem. Das heißt, wir haben global einen Temperaturanstieg von ungefähr 1,1 Grad. In Österreich ist es gleichzeitig ungefähr 2,3 Grad. Bei uns geht es schneller, weil wir keine Küstenregion und keine Insel sind, sondern landgebunden sind und außerdem gebirgig sind. Und das ist beides ein Hinweis darauf, dass die Veränderung schneller vor sich geht. Ja, und damit ändert sich eben sehr viel anderes, aber auch unsere natürliche Umwelt. Und vom Gletschen, vom Schmelzen der Gletscher, glaube ich, weiß inzwischen jeder und wer in die Berge geht, der sieht es auch. Also das ist eine beobachtbare Tatsache. Aber es verändert sich auch die Vegetation. Und wir haben gerade darüber gesprochen, der vergangene Sommer war extrem heiß. Eigentlich falsch gesagt, die Temperatur war im Mittel sehr hoch. Wirklich heiß war es nicht, wir haben 40 Grad nicht überschritten. 39 ist auch nicht schlecht, aber sozusagen, es war nicht so eine extreme Spitze, sondern es war lange Zeit sehr warm. Und diese lange Zeit, wo es sehr warm ist, die hat dramatische Konsequenzen gehabt. Im Vorarlberg, ein Land, das gewöhnlich nicht unter Niederschlagsmangel leidet, war es so trocken, dass das Vieh nicht mehr genug Futter hatte. Der Bodensee ist so tief gesunken, dass die Badestege und die Anlegestege für die Boote nicht mehr bis zum Wasser gereicht haben. Also wirklich sichtbare, deutliche Extremsituationen. Und im Waldviertel hat der Borkenkäfer riesige Flächen von Wald vernichtet. Mit dem kämpfen die Bauern jetzt immer noch. Im Süden Österreichs hat es Stürme gegeben, die ebenfalls den Wald ganz stark hergenommen haben. Das heißt, das vergangene Jahr war wirklich ein Extremjahr, was die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt betrifft. Wir wissen inzwischen, dass die Kosten, die entstehen durch diese Schäden, ganz beachtlich sind. Die sind also in der Größenordnung von 1 Milliarde pro Jahr. Und wir wissen auch, dass wenn wir weiter so tun wie bisher, das heißt nicht wirklich Klimaschutz betreiben, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Temperaturanstieg global bis Ende des Jahrhunderts bei ungefähr 5 Grad liegt und in Österreich dann bei irgendwo zwischen 3,5 und 6 Grad. Das heißt, die Kosten werden noch weiter steigen, wenn wir nichts tun, wenn wir einfach so tun, als ob es den Klimawandel nicht gäbe und uns immer nur anpassen an das, was gerade notwendig ist, also ein bisschen Hochwasserschutz oder ein bisschen Bewässerung und solche Sachen. Trotzdem, die Schäden werden dann in der Größenordnung von bis zu 8 Milliarden pro Jahr liegen. Das ist eine ganz gewaltige Summe und wir brauchen viel weniger, um Klimaschutz zu betreiben. Die Kosten, die notwendig sind, um umzusteigen von fossilen Energien auf Erneuerbaren und auch sonst die notwendigen Maßnahmen zu setzen, die sind niedriger als die Kosten, die das Anpassen betreffen. Allerdings ist ein gewisser Unterschied, weil die Kosten fürs Anpassen und die Schäden, die tragen im Großen und Ganzen die Einzelnen oder die Kommunen, während die Kosten für den Klimaschutz sehr oft eher zentral anfallen und sofort anfallen, während die Anpassungen, die muss man halt dann Stück für Stück machen. Und die Ökonomen rechnen ja immer so, als ob Geld, das wir später ausgeben, weniger wäre, weil sie davon ausgehen, dass wir jetzt Zinsen bekommen für dieses Geld. Das war vielleicht bis vor 15 Jahren noch so. Inzwischen ist das ja eigentlich hinfällig. Wir wissen ganz genau, dass das Geld nicht mehr wird, wenn es auf der Bank liegt. Das heißt, da haben wir ein Problem, ein ökonomisches Problem, das aber noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen ist. Stellt sich die Frage, was kann man überhaupt tun? Und da muss man jetzt sehen, dass, dass sozusagen diesen Ablauf, den ich geschildert habe, Treibhausgasemissionen verursachen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, Anstieg der Konzentration, anschließend dann Temperaturänderung und Auswirkungen und andere Änderungen, Klimaänderungen, Auswirkungen auf die Natur und auf die Wirtschaftssysteme. Da fehlt noch ein ganz wesentliches Glied und das ist der Mensch. Der Mensch ist natürlich auch betroffen. Wir haben vor kurzem in Österreich eine Studie herausgebracht über die Wirkung von Klimawandel auf die Gesundheit und die ist ganz beachtlich. Also vor allem die Hitze ist ein Problem, aber auch die Pollen sind ein Problem. Die Pollensaison wird länger, die Pollen werden aggressiver, bedingt durch die Klimaänderung und natürlich auch Luftverunreinigung, sowohl die Ozonkonzentration an den heißen Tagen als auch beim Versuch wegzukommen fossilen auf Biomasse, Feinstaub, der entsteht. Also wir haben gesundheitliche Probleme, natürlich dann auch solche, die zusammenhängen mit Hochwasser oder mit anderen Extremereignissen, wo die Menschen halt Verletzungen davontragen oder auch ihr Leben manchmal lassen müssen. Das heißt, Gesundheit ist ein ganz wesentliches Thema, aber, und das ist für die Frage, was müssen wir tun, ganz wesentlich, die Menschen sind eben nicht nur die Opfer des Klimawandels, sondern sind auch die Treiber des Klimawandels. Ich kenne keine Fabrik, die einfach aus Selbstinteresse produziert, sondern sie produziert, weil irgendwer das kaufen will, was sie produziert. Zumindest sind wir uns eingeredet, dass wir es haben wollen und letzten Endes wird es auch gekauft, weil sonst würde die Produktion sofort eingestellt werden. Wir leben in einer Zeit, wo da einfach das wirtschaftliche Interesse ganz im Vordergrund steht und in einem Wirtschaftssystem, einem Wirtschaftsdenken, wo die Wirtschaft wachsen muss. Wir werden sicher noch im Ohr haben, man hört es jetzt nicht mehr so laut, weil wir die 2% nicht erreichen, aber es hat lange geheißen, wir müssen mit 2% oder 3% pro Jahr wachsen, damit es uns gut geht. Also die Wirtschaft muss wachsen, damit es uns gut geht. Und das ist in gewisser Weise auch richtig, weil wir ja auch ein Geldsystem haben, wo wir Zinseszinsen verlangen, dass wir sie bekommen, aber auch, dass sie halt gezahlt werden von denen, die sich das Geld ausborgen. Und wenn ich Zinseszinsen habe, dann heißt das, dass wenn ich mir eine gewisse Summe ausborge, muss ich wesentlich mehr zurückzahlen. Und wenn ich zum Beispiel die Summe ausborge, um, ich weiß nicht, irgendeine Maschine zu kaufen, dann muss ich nachher viel mehr produzieren, um das zurückzahlen zu können. Das heißt, das ist ein interner Treibermechanismus, das Geldsystem zusätzlich zum Wirtschaftssystem. Und die Konsequenz ist, dass das oberste Prinzip ist konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und wir haben uns leider ganz stark von dem treiben lassen. Wir sind nicht mehr Menschen, wir sind Konsumenten und das sehen viele auch so. Und wenn Sie vielleicht in Erinnerung haben, nach dem Einsturz der World Trade Towers in Amerika, war die Aussage des amerikanischen Präsidenten Bush nicht: Jetzt sollten wir gemeinsam trauern oder wir müssen uns überlegen, warum diese Terrorismus überhaupt entsteht oder so etwas, sondern war konsumieren, damit unsere Wirtschaft floriert. Nicht? Also sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir konsumieren weiter und stärker, damit unsere Wirtschaft floriert. Also das ist also ungefähr das, was das oberste Prinzip derzeit ist. Und die Konsequenz ist halt, dass wir die Ressourcen unserer Erde bei weitem überbeanspruchen. Und zwar sowohl mit dem, was wir aus dem System herausholen, sei das Biomasse oder sei das seltene Erden oder Metalle oder was immer, Wasser, Platz, Fläche, oder das, wo wir den Abfall hingeben wollen. Also es ist sowohl die Quellen, die wir überbeanspruchen, als auch die Senken. Dass wir das CO2 in die Atmosphäre einbringen, ist so ein Senkenproblem. Wir überfordern die Atmosphäre mit dem CO2, das wir einbringen, weil wir einfach zu viel einbringen. Von dem CO2, das wir, von dem Kohlendioxid, das wir in die Atmosphäre einbringen, wird ungefähr, ganz grob gesprochen, ein Viertel von den Pflanzen aufgenommen, ein Viertel vom Ozean aufgenommen und die Hälfte bleibt in der Atmosphäre, weil keine von diesen anderen Reservoiren in der Lage ist, das noch aufzunehmen. Und das führt zu diesem langen zu der langen Lebensdauer in der Atmosphäre. Das heißt, würden wir die Emissionen auf die Hälfte reduzieren, das ist jetzt eine ganz grobe Milchmädchenrechnung, die nicht ganz stimmt, aber würden wir die Emissionen auf die Hälfte reduzieren, dann könnten Bäume und Pflanzen und Boden gemeinsam mit dem Ozean das alles aufnehmen und wir hätten kein Klimaproblem. stimmt nicht ganz, weil wie viel die aufnehmen, hängt auch von der Konzentration ab, aber so grob ist es einmal ein Hinweis. Das heißt, wir überfordern unser System in diesem konkreten Fall ungefähr 100%. Es ist das Klima, der Klimawandel nicht das einzige Problem, wo wir das System überfordern. Wir zerstören die Biodiversität, die Artenvielfalt. Wir haben in den Stickstoffkreislauf eingegriffen und in den Phosphorkreislauf in einem Ausmaß, das also wirklich gefährlich geworden ist. Der Ozean versauert zunehmend, weil wir so viel CO2 in der Atmosphäre haben. Also wir greifen an vielen Stellen in dieses System ein. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir bei der Lösung nicht versuchen, ein einzelnes Problem zu lösen, sondern das grundlegende Problem, warum brauchen wir so viel? Und das hat natürlich verschiedene Ursachen, warum wir so viel entnehmen, diesem System, und auch so viel wieder ins System einbringen wollen und müssen. Und diese Ursachen sind relativ einfach in einer Gleichung darstellbar, die besagt, dass die Auswirkungen des Tuns des Menschen, die hängen ab davon, wie viele Menschen es gibt, wie die einzelnen Menschen leben und welche Energieformen sie verwenden oder welche Technologien sie verwenden, um dieses Leben führen zu können. Und diese Faktoren auf der rechten Seite sind multiplikativ. Das heißt, die Wirkung ergibt sich, errechnet sich aus der Zahl der Menschen mal ihrem Lebensstil, mal der Technologie. Und unser Denken ist im Großen und Ganzen, wir müssen an der Technologie was ändern. Das ist auch richtig. Wir müssen natürlich weg von fossilen Brennstoffen. Wir müssen neuere, effizientere Technologien verwenden. Aber es zeigt sich, dass das einfach nicht genügt. Wir müssen auch über den Lebensstil reden und wir müssen über die Zahl der Menschen reden. Weil die Zahl der Menschen nach wie vor exponentiell wächst und der Lebensstil auch explodiert. Das heißt, Sie brauchen nur vergleichen, wie viele Produkte Sie selber haben, wie viel Materielles Sie selber haben im Vergleich zu dem, was Ihre Großeltern hatten. Das heißt, wir haben immer mehr Dinge und die müssen produziert werden, und das heißt Energie, das heißt Ressourcen aller Art. Und da müssen wir eingreifen. Das gilt, wenn ich jetzt wir sage, gilt das natürlich vor allem für die Industrienationen. Das gilt nicht für die Entwicklungsländer, obwohl man auch da bei dem einen oder anderen Entwicklung schon sehr vorsichtig sein muss. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass unser Planet nicht genug zur Verfügung stellt, damit alle Menschen dieser Welt, das sind derzeit 7,8 Milliarden, dass alle Menschen dieser Welt so leben können wie wir. Das geht sich einfach nicht aus. Das heißt, entweder wir heucheln und sagen, ihr sollt so ein gutes Leben haben wie wir, aber wir verweigern ihnen die Ressourcen dafür, das tun wir derzeit, oder wir sind ehrlich und dann müssen wir sagen, okay, dann müssen wir zurückschrecken, dann müssen wir zurücktreten, müssen wir mit weniger auskommen. Das Schöne ist, dass das mit weniger auskommen ja im Grunde genommen eine Entlastung ist und eigentlich die Lebensqualität steigern kann. Solange wir von Lebensstandard reden, was die meisten Politiker tun, wir müssen den Standard halten, den Lebensstandard halten, wir müssen den Lebensstandard steigern, solange reden wir von mehr Ressourcen. Wenn wir von Lebensqualität reden, reden wir nicht mehr von mehr Ressourcen, sondern da reden wir von ganz anderen Sachen. Was macht denn die Lebensqualität aus? Die Lebensqualität macht aus, wie viel Zeit ich für die Familie habe, ob ich einen Freundeskreis habe, mit dem ich mich gut verstehe, ob ich eine intakte Natur habe, in der ich mich erholen kann, ob ich gesund bin, nicht ob ich an irgendwelchen Schläuchen hänge, sondern ob ich wirklich gesund bin, sodass ich mein Leben gestalten kann, ob ich Bildung, Kunst genießen kann. Das sind die Sachen, die die Lebensqualität ausmachen. Nicht, ob mein Fernsehschirm größer ist als der vom Nachbarn und ob ich zwei Autos habe oder drei. Das macht nicht wirklich die Lebensqualität aus. Das macht den Lebensstandard aus. Das sind die materiellen Dinge. Aber gerade die Religionen sind eigentlich, und die Glaubensgemeinschaften sind eigentlich jene, die immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht auf das Materielle ankommt, sondern dass es auf andere Qualitäten ankommt. Und das ist gut so. Es ist auch in den Religionsgemeinschaften ein bisschen verloren gegangen, aber es ist dort präsenter als bei sehr vielen anderen, in sehr vielen anderen Bereichen. Und die Enzyklika des Papstes Laudato Si spricht ja ganz klare Sprache, dass wir einer Fehlentwicklung aufgesessen sind, dass die Technologie und die Wirtschaft eigentlich die Politik und die Gesellschaft vor sich her treibt, dass es nicht mehr die Gesellschaft ist, die sagt, was wollen wir, was ist uns wichtig, und dann schauen wir, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das dem entspricht und eine Technologie, die das ermöglicht, sondern die Technologie treibt uns voran. Und das können Sie jetzt ständig immer wieder beobachten. Im Moment redet jeder über autonomes Fahren. Ja, wer ist denn gefragt worden, ob wir das brauchen? Brauchen wir autonomes Fahren? Und wenn ja, wofür? Ich habe einen Vortrag von einem ausgezeichneten Juristen von der Universität Graz gehört. Der hat also eine Gruppe von Studierenden ausführlich auseinandergesetzt, welche Schwierigkeiten es für unser Gesetz bedeutet, mit Fahrzeugen zu tun zu haben, die keine Lenker haben. Ja, das wird schon stimmen, das ist ein Problem. Aber die Frage ist, müssen wir uns diesem Problem widmen oder wollen wir gar kein autonomes Fahren? Gibt es nur Spezialsituationen, wo das vielleicht einen Sinn macht? Haben wir uns das überlegt, wann wir autonomes Fahren wollen? Haben wir uns überlegt, wo wir Digitalisierung haben wollen? Haben wir uns überlegt, wofür wir artifizielle Intelligenz brauchen? Und dann die Technologie entwickelt, die das leistet? Oder lassen wir uns einfach treiben von dem, was erfinderische Köpfe machen, und dann müssen wir schauen, wie bringen wir das in unser Rechtssystem und wie bringen wir das mit unserer Gesellschaft zusammen? Das dreht sich alles um. Es gehört eigentlich umgekehrt. Wir müssen zuerst nachdenken, wollen wir das? Und dann schauen, und wie können wir es so gestalten, dass es in dem Rahmen bleibt, den wir wollen, dass es hat. Daher umdenken. Daher geht es wirklich darum, nicht so sehr, dass wir neue Technologien verwenden. Die brauchen auch, wir auch. Wir müssen weg von den fossilen Energien. Aber es geht in erster Linie um ein Umdenken. Um ein Denken, das die Werte voranstellt, was ist uns wichtig, und dann anhand dieser Werte entscheidet, und was brauchen wir, um diese Werte leben zu können, und was brauchen wir nicht, was ist sogar kontraproduktiv. Und da gibt es einfach unheimlich viel, was kontraproduktiv ist. Das Unangenehme ist, dass es nicht so ist, dass wir jetzt auf einem Scheideweg in dem Sinn sind, dass es die große Entscheidung bedarf, dass sozusagen es bleibt alles beim Gleichen und jetzt müssen wir entscheiden, wollen wir nachhaltig werden oder wollen wir, weiß ich, digitalisiert oder sonst was werden. Sondern es sind jeden Tag Entscheidungen. Es fallen ununterbrochen Entscheidungen und bei jeder einzelnen müssen wir sich überlegen, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Und wenn Sie sich anschauen, was in letzter Zeit passiert ist, wir haben jetzt eine Regierung, die relativ rasch Entscheidungen trifft. Wenn Sie diese Revue passieren lassen und schauen, ob das ist, was Sie mit Ihren Wertevorstellungen, mit den Wertevorstellungen, die auch in der katholischen Kirche beheimatet sind und nicht nur in dieser, sondern in den meisten Religionsgemeinschaften, wie gut passt das zusammen, dann muss man sagen, das klafft ziemlich weit auseinander. Und die Frage ist, wieso protestieren wir nicht ständig? Wieso lassen wir uns das gefallen? Und dann gibt es die Entscheidungen, die nicht fallen, wie zum Beispiel den Klimaschutz. Wir haben eine große Steuerreform gehabt. Da sind sich alle Ökonomen einig, das sicherste Mittel im Klimawandel, im Klimaschutz voranzukommen, ist eine ökologische Steuerreform. Das heißt, Besteuern von fossilen Brennstoffen und Entlastung der Arbeit. Ist nicht geschehen. Und jetzt steht die nächste Steuerreform bevor und nach allem, was man hört, wird wieder nichts drinstehen. Und wir schlucken das, wir lassen das passieren. Und wir sind wir alle, aber auch darüber hinaus, wenn man sich anhört, wie die Reporter dann einen Kanzler oder einen Finanzminister interviewen und was wird in der Steuerreform drin sein, dann kommen nicht die harten Fragen. Man kommt alles nur so weich und in Watte gepackt und dann heißt nicht, wie viele Menschen schlittern in die Armut aufgrund der Steuerreform. Wie schaut die Zukunft der Zivilisation aus, weil wir für Klimaschutz nichts tun? Da habe ich noch ein paar Worte zum Klimaschutz. Es ist mir aber wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht, dass sozusagen wir in die Richtung gehen, in die wir gehen, aufgrund von tagtäglichen Entscheidungen. Und das sind die großen politischen Entscheidungen, das sind aber auch die kleinen Entscheidungen, die wir jetzt selber jeden Tag treffen. Drehe ich das Licht aus oder drehe ich es nicht aus und so weiter. Also viele kleine Sachen, die wir selber auch machen können. Aber natürlich, die Menschen sind an sich, soweit ich das wahrnehme, bereit, Klimaschutz zu betreiben. Allerdings nicht, wenn es wesentlich teurer ist, als nicht Klimaschutz zu betreiben und wenn es wesentlich umständlicher ist. Wenn Sie nach London fahren wollen, aus irgendeinem Grund, weiß nicht, Verwandte besuchen, irgendetwas, ich hoffe nicht Shopping, aber wenn Sie aus einem guten Grund nach London fahren wollen, Und Sie wollen herauskriegen, wie komme ich dorthin? Wenn Sie fliegen wollen, haben Sie mit 2 Klicks das günstigste Angebot. Wenn Sie mit der Bahn fahren wollen, dann sitzen Sie wahrscheinlich 1 Stunde drüber, bis Sie wissen, wie Sie dorthin kommen. Außerdem ist es deutlich teurer. Das heißt, das Klimafreundliche, das ist im Moment schwieriger und teurer. Das Klimafeindliche ist einfacher und billiger. Und das zu ändern, ist Sache der Politik. Diese Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen. Innerhalb dessen, was da ist, kann ich sehr viel tun. Ich kann zum Beispiel weniger Fleisch essen. Da brauche ich keine Politik dazu. Das ist eine Entscheidung, die ich selber treffe. Fleischproduktion ist ein wesentlicher Klimafaktor. Weniger Milchprodukte. Das sind alles Sachen, die kann ich selbst entscheiden. In Wien kann ich auch selbst entscheiden, ob ich zu Fuß gehe oder ob ich mit dem Auto fahre. Also es gibt Sachen, die kann man selbst entscheiden. Aber es gibt einfach sehr viele Sachen, wo die Politik die Rahmenbedingungen schaffen muss. Es ist die Frage, warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir Klimaschutz betreiben? Zum einen sind die Veränderungen, die wir jetzt schon erleben, schon für viele dramatisch. Also ob das jetzt die Forst-, die Waldbesitzer im Waldviertel sind, für die das wirklich, das war sozusagen ihr Wohlstand, ihr Bankkonto, das was da im Wald gestanden ist. Und das ist jetzt durch den Borkenkäfer einfach weg. Das kann aber auch für viele Menschen auf der Welt noch viel unmittelbarer existenziell sein. In vielen Regionen Afrikas ist es so, dass der Monsun verzögert oder manchmal gar nicht kommt. Und wenn er kommt, kommt er so heftig, dass alles, was man mühsam gerettet hat über die Trockenperiode, dann weggeschwemmt wird. Diese Menschen haben keine Möglichkeit mehr, von ihrem Land zu leben. Und dann kommen sie nach Europa und wir nennen sie Wirtschaftsflüchtlinge. Dieser Zynismus, wir verursachen den Klimawandel, die Menschen können aufgrund des Klimawandels ihre bisherigen ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen und wir sagen dann Wirtschaftsflüchtlinge, ist schon was ziemlich Schlimmes. Es kommt aber schlimmer und das ist das, was uns Wissenschaftler so beunruhigt. Wenn wir zu lang warten, und zu lang ist nicht in 20 Jahren, sondern ist jetzt, wenn wir die Temperatur auf über 1,5 Grad ansteigen lassen, vielleicht, wenn wir Glück haben, hätten wir noch einen Spielraum bis 2 Grad. Aber wenn die Temperatur über diese Grenze steigt, dann gibt es selbstverstärkende Prozesse im Klimasystem, die dann dazu führen, dass es einfach systematisch immer wärmer wird, unabhängig davon, was wir tun. Da brauchen wir gar kein CO2 mehr in die Atmosphäre tun. Also zum Beispiel, wenn es wärmer wird, wie es jetzt passiert, dann schmilzt das Eis in der Arktis. Es ist jetzt so, dass ungefähr nur mehr die Hälfte der Fläche am Ende des Sommers eisbedeckt ist, wie das früher der Fall war. Das heißt, die Hälfte der Fläche ist am Ende des Sommers nicht mehr weiß vom Eis, sondern ist dunkel von der Wasseroberfläche. Und die dunkle Fläche absorbiert wesentlich mehr Sonnenstrahlung. Und das heißt, es wird noch wärmer. Und das heißt, es schmilzt noch mehr Eis. Und das heißt, es wird wieder wärmer und es schmilzt noch mehr Eis. Und das schaukelt sich von selber auf und da brauchen wir gar kein CO2 mehr reintun. Und dasselbe geht mit der Verdunstung von den Ozeanen. Je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf verdunstet von den Ozeanen. Und Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Das heißt, desto wärmer wird es, desto mehr verdunstet, desto wärmer wird es und, und. Das heißt, es geht immer weiter. Das sind diese selbstverstärkenden Prozesse. Und wenn die einmal eine gewisse Dynamik entwickelt haben, dann können wir sie nicht mehr stoppen. Vergleiche das gern mit einem Auto auf einer leicht schrägen Fahrbahn. Sie steigen aus, vergessen die Handbremse anzuziehen und wenn Sie es nicht sofort merken und das Auto schon ein paar Meter gerollt ist, können Sie es nicht mehr aufhalten. Dann hat das eine Dynamik entwickelt und dann nützt es auch nicht, wenn Ihnen 5 Leute helfen. Das stellt man sich dem Auto nicht mehr in den Weg. Und so ähnlich ist es mit dem Klima. Wenn es eine gewisse Dynamik entwickelt hat, dann können wir es nicht mehr bremsen. Und das ist das, warum die Menschen eben davon reden, dass unsere Zivilisation gefährdet ist. Weil in einer Situation, wo es ständig wärmer wird, schaut früher oder später jeder nur mehr drauf, dass er überleben kann oder dass seine Nation überleben kann. Dann kommen die Kämpfe ums Wasser, dann kommen die Kämpfe um die Fläche. In einer Welt, die bis an die Zähne bewaffnet ist und noch dazu mit sehr vielen Nuklearwaffen, ist die Konsequenz eben tatsächlich absolutes Chaos, der Tod von Millionen, Milliarden Menschen wahrscheinlich. Das zu verhindern, darum geht es. Und wenn wir so weiter tun wie bisher, global gesehen, dann werden wir die 1,5 Grad irgendwann im Zeitraum zwischen 2035 und 2045 überschreiten. Und sobald wir es überschritten haben, wieder herunterzukommen, ist wesentlich schwieriger, als überhaupt nicht so weit zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt 2035, ist in 15 Jahren, wir haben eine ganz kurze Zeit, wo wir das Ruder herumreißen können. Wir müssen es herumreißen. Und ich denke gerade Menschen, denen die ein Gefühl haben, nicht nur für die Schöpfung, aber für die Schöpfung im weitesten Sinn, auch für die Mitmenschen, die eben jetzt schon leiden unter dem Klimawandel und für die nächsten Generationen, die noch viel stärker leiden werden, müsste es eigentlich eine Pflicht sein, zu handeln. Und zwar alles zu tun, was in der eigenen Macht steht, zu tun, und sich zugleich einzusetzen dafür, dass auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die notwendig sind. Das heißt, ich sehe es zumindest auch als meine Pflicht an, zu tun, was ich kann, um diesen Wandel herbeizuführen, um diese Transformation der Gesellschaft herbeizuführen, die ja sehr viel Positives hat. Wenn Sie zum Beispiel saisonale, regionale, biologisch erzeugte Lebensmittel konsumieren, weniger Fleisch, also mehr Gemüse, mehr Obst und Getreide, dann leben Sie gesünder. Jeder Arzt wird Ihnen sagen, dass im Schnitt der Österreicher und die Österreicherin zu viel Fleisch isst. Sie leben also gesünder, aber nicht nur deswegen, sondern sie leben auch deshalb gesünder, weil sie viele von den Giftstoffen nicht zu sich nehmen, von den Hormonen, von den Antibiotika, die leider in unserer Nahrung jetzt schon drin sind. Gleichzeitig verursachen sie weniger Tierleid, weil man weniger Tiere halten muss. Sie tun etwas für unsere Böden. Biologisch bearbeitete Böden bauen Humus auf. Humusreiche Böden können viel mehr Wasser speichern. Das heißt, sie sind viel geschützter gegen Dürreperioden. Und zugleich, weil sie Wasser speichern können, verhindern sie auch Überschwemmungen. Und gleichzeitig bieten sie dem Landwirt eine größere Verlässlichkeit in der Ernte, weil er eben nicht Dürren und Überschwemmungen in dem Ausmaß ausgesetzt ist. Und zugleich tun sie was fürs Klima. Das heißt, Klima, weil eben der Kohlenstoff im Boden gebunden wird und weil die Fleischproduktion so CO2-intensiv ist. Das heißt, sie haben eine Fülle von Vorteilen für sie persönlich, die sie sofort wirksam werden, dass sie gesünder leben. Sie haben Wirksamkeit für den Landwirten und für unsere Landschaft und sie haben Wirksamkeiten fürs Klima. Und sie können sich dasselbe für die Mobilität überlegen. Wenn Sie mehr zu Fuß gehen und Rad fahren, statt mit dem Auto zu fahren, dann wird die Luft besser. Wir reden jetzt von Wien, wo es ganz deutlich ist. Je weniger Autos, desto besser ist die Luftqualität. Der Lärmpegel sinkt dramatisch. Wir haben mehr Platz. Wir können in der Stadt wieder Bäume pflanzen oder vielleicht sogar Gebüsch mit Lebensmitteln, Ribisel oder was immer. Wir könnten also sozusagen eine lebenswerte Stadt schaffen. Gleichzeitig würde sie sicherer werden. Unsere Kinder könnten zu Fuß zur Schule gehen, weil sie nicht ständig vom Verkehr bedroht sind. Ich probiere es selber, also ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist viel kommunikativer. Wenn man neben jemand anderem bei der Kreuzung steht, wechselt man ein paar Worte. Wenn ich in einem Autokarren sitze, wechsle ich keine Worte mit dem Nachbarauto. Bestenfalls bedroht man sich gegenseitig, aber freundliche Worte wechselt man eigentlich kaum. Das heißt, es wird einfach eine lebenswertere Stadt. Gleichzeitig spart man sich Kosten, weil Fläche verfügbar wird. Also es hat so viele Vorteile, dass es eigentlich nicht zu verstehen ist, warum wir es nicht betreiben. Und darum geht es sozusagen, dass da viele von diesen Sachen kann jeder Einzelne machen und damit auch der Politik ein Zeichen geben, wir wollen das. Ich habe einen ganz berührenden Artikel Zusammenfassung von einer Schulklasse gelesen, der heißt, wir sind bereit. Und das sind Schüler aus der 8. Klasse und die haben einfach beschrieben, liebe Politik, wir sind bereit, die Konsequenzen von Klimaschutz zu tragen. Wir sind bereit, mehr zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren. Wir sind bereit, auf Fleisch zu verzichten. Wir sind bereit, nicht in den Urlaub zu fliegen. Wir sind zu allem Möglichen bereit, weil es um unsere Zukunft geht. Wir wollen aber, dass es eine faire und sozial ausgewogene Politik ist und wir wollen, dass ihr bald damit anfangt. Und genau darum geht es, das zu erreichen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und das, was am Spiel steht, ist im Grunde genommen das Existenzielle von uns Menschen hier auf Erden, nämlich ein friedliches Zusammenleben, das durch den Klimawandel gefährdet wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und